Liebe Leute, ich freue mich vom Herzen über diesen Gottesdienst, über all das, was schon an Programm kam. Vielen Dank für die wirklich tollen Lieder, für die Aussagen, die ihr uns hier auch weitergebracht, ins Herz gebracht habt. Ich habe das Gefühl, irgendwie passt das Ganze zusammen, irgendwie will der Herr heute Morgen eine Sache anscheinend ganz, ganz deutlich machen. Zu Beginn möchte ich euch mal ein Foto von mir zeigen und ich bin geneigt zu sagen, als ich noch jung war. Ich weiß nicht, ob man mit 37 so einen Satz bringen darf hier vorne. Gefühlt ist es aber so. Das ist recht lange her. Ein Foto aus einer ganz besonderen Zeit, die mir ja in gewissem Sinne noch ganz stark nachhängt. Und da verbinde ich noch einige Erinnerungen damit. Nämlich das hier. Das der unter dem gelben Pfeil, das bin ich. Bei meinem Gelöbnis. Bei der Bundeswehr 1999 und die Tatsache, dass ich da so verkrampft reinschaue, liegt daran, dass war Mitte Januar recht kalt, wir standen da stundenlang auf diesem Appellplatz und irgendwann mal hattest du schlichtweg keine Lust mehr. Wenn ich an meine Bundeswehrzeit denke, gibt es viele Dinge, die ich recht schnell und zügig wieder vergessen habe, Gott sei Dank vergessen habe, wo es wirklich drunter und drüber ging in dieser Zeit. Es gibt aber auch Aspekte, die hängen mir bis heute nach, die noch recht präsent sind. Und ein so ein Aspekt ist die Tatsache, als wir zu Beginn der Bundeswehrzeit eine Art Unterricht bekamen und wir darauf eingeschworen wurden, was es bedeutet, Soldat zu sein. Ja? Jetzt, das waren immer die Prämisse, jetzt habt ihr einen anderen Status. Ihr seid nicht mehr Zivilisten, ihr seid Soldaten der deutschen Bundeswehr. Und dieser Statuswechsel hat jetzt für euch Konsequenzen für euer Verhalten. Und diese Konsequenzen für unser Verhalten, die wurden uns jetzt in diesem Unterricht eingetrichtert. Du bist Soldat. Und wenn du mit der Uniform außerhalb der Kaserne bist, wirst du niemals öffentlich Alkohol trinken. Du bist Soldat. Du nimmst an keinerlei Kundgebung oder Demonstration teil. Das macht ein Soldat nicht. Du bist Soldat, das heißt, du trittst stets gepflegt mit sauberen Stiefeln und respektvoll auf. Und ich habe euch einfach mal so einen Artikel aus dem Soldatengesetzbuch her mitgebracht, wo das Ganze ein Stück weit deutlich wird, dass eben dieser Gedanke, du hast einen Statuswechsel hinter dir und dieser Statuswechsel vom Zivilisten hin zu einem Soldaten hat für dein Leben Konsequenzen. Außer Dienst, heißt es dort, hat sich der Soldat außerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen so zu verhalten, dass er das Ansehen der Bundeswehr oder die Achtung und das Vertrauen, die seine dienstliche Stellung erfordert, nicht ernsthaft beeinträchtigt. Verhalte dich so, wie es einem Soldaten entspricht, zu einem Soldaten passt, weil du einen Statuswechsel hinter dir hast. Wenn wir heute im Kolosserbrief weitermachen, dann argumentiert Paulus in Kapitel 3 auf einer ganz ähnlichen Art und Weise. Er tut es nicht nur in Kolosser 3, er macht es an vielen, vielen anderen Stellen in seinen Briefen auch, aber hier macht er das recht eindrücklich mit dem Bild des Bekleidens. Und wir lesen miteinander Kolosser Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Da schreibt Paulus Folgendes. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe, Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Toller Text. Wisst ihr, es gibt ganz verschiedene Motive, warum sich eine christliche Gemeinde für eine ganz bestimmte Art und Weise entscheidet, wie sie miteinander den Glauben ausleben wollen. Ein Motiv kann eine Weltfeindlichkeit sein. Weil die Welt durch und durch böse ist, in ihr nichts Gutes ist, wollen wir auch auf kleinster Ebene mit der Welt nichts zu tun haben und uns von ihr auch im kleinsten Detail unterscheiden. Und ehe man sich versieht, ist das Gemeindeleben einem Druck unterlegen, wo das Ganze zum Teil recht grotesk werden kann und dann Aussagen fallen wie: ein Christ trägt keine Jeans, ein Christ tönt sich nicht die Haare und ein Christ geht schon mal gar nicht ins Kino. Das andere Motiv kann eine Weltliebe sein, wo man sich gar nicht so sehr von der Welt unterscheiden will. Man nähert sich der Welt und ihren Werten an mit der Prämisse oder dem Vorzeichen, nicht anzuecken und andere Menschen vielleicht nicht zu vergraulen. Und irgendwann mal betrachtet man so eine Gemeinde von außen und fragt sich: und wo ist der christliche Mehrwert von euch als Organisation? Ein anderes Motiv kann eine Traditionsverbundenheit sein. Was in den letzten 50, 60 Jahren gut und hilfreich war und wertvoll war, werden wir jetzt beibehalten. Es ist auch jetzt richtig und wir ändern nichts. Wisst ihr, liebe Leute, das sind alles Motive, die irgendwo im Kern vielleicht einen wahren Aspekt ansprechen, die aber auch für sich allein genommen gefährlich sein können und da bin ich ganz fest von überzeugt, die am Wesentlichen vorbeigehen. Denn wenn ich das Neue Testament schaue und Texte wie hier Kolosser 3 ab Vers 12 lese, wird eins ganz, ganz deutlich. Das Neue Testament stellt in aller Klarheit heraus: Ausgangspunkt für euer geistliches Leben, für den Glaubensvollzug als Gemeinde, ist diese tiefe Einsicht: wer bin ich in Christus? Weil ihr verstanden habt, was Christus aus mir gemacht hat, was er mir geschenkt hat, was er in meinem Leben verändert hat, weil ich das vor Augen habe, will ich es auch ausleben. Und sie möchte die Predigt mit diesem kurzen Satz heute überschreiben: lasst uns leben, was wir sind. Was wir sind, beschreibt Paulus in den Versen 10 bis 12. Einige Verse davon haben wir schon letzten Sonntag gehört. Ich habe sie hier nur aufgeführt, dass wir den Zusammenhang haben und das Bild vor Augen ist, mit dem Paulus hier arbeitet. Und Paulus schreibt ab Vers 10 folgende Aussagen: und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Menschen, die sich für Gott entschieden haben, sind neue Menschen. Sie haben einen neuen Menschen angezogen, einen Menschen, der von Gott erschaffen wurde und der zur Gotteserkenntnis bewegt wird. Einen Menschen, wo Herkunft und soziale Stellung keine Rolle mehr spielen, sondern nur die Tatsache, dass dieser Mensch nur wegen Christus und in Christus existiert. Einen Menschen, von dem Paulus ihnen sagt, Leute, als diese Menschen seid ihr auserwählt, ihr seid heilig, ihr seid geliebt. Auserwählt heißt gewollt. Wenn die Bibel vom Auserwählungshandeln Gottes spricht, dann meint sie immer eine souveräne Entscheidung Gottes, ein Ja, ich will es. Völlig unabhängig davon, was wir vorzuweisen haben und ob wir überhaupt was vorzuweisen haben, entscheidet sich Gott für jemanden in seiner absoluten Freiheit und Souveränität. Das ist Auserwählung. Und wenn Paulus sagt, ihr seid auserwählt, dann sagt er, liebe Leute, ihr seid gewollt. Kein Produkt des Zufalls. Ich denke an Hesekiel 16. Ein tolles Bild, was wir dort vor Augen haben. Und ich möchte es vorlesen, weil es hier den Kern des Auserwählungshandeln Gottes beschreibt. Und wir lesen Folgendes in Hesekiel 16 ab Vers 3. So spricht der Herr, Herr zu Jerusalem. Deine Herkunft und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben, an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Das ist Auserwählung. Du bist gewollt. Du hast mir nichts vorzuweisen. Du liegst auf dem Feld hilflos, abgestammt von Kanaaniter und Hethitern. Und ich entscheide mich und ich sage, bleibe leben. Du bist gewollt. Das sagt Paulus, wenn er sagt, ihr seid auserwählt als neue Menschen. Heilig heißt, ihr seid für seine Gegenwart bestimmt. Abgesondert von dem Rest der Welt, abgesondert von allen Menschen seid ihr für Gott zugedacht, seid ihr für ihn bereitgestellt. Ihr gehört zu einer Person. Geliebt heißt, ihr seid Objekt seiner Hingabe. Liebe ist in der Bibel alles andere als ein Gefühl. Es ist die tiefe Entscheidung, mich einer Person ganz und gar zuzuwenden und hinzugeben. Ihr seid geliebt. Ich möchte hier ein bisschen innehalten. Und ich möchte gar nicht sofort weitergehen. Liebe Leute, was sind das für herrliche Zusprüche? Wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die sich nach solchen Zusprüchen sehnen, zum Teil sogar von ihren Eltern? Du bist gewollt, du gehörst zu mir, du bist Objekt meiner Hingabe und Zuwendung. Und wir lesen das hier im Wort Gottes, wo Gott uns das zuspricht. Das sind wir. Und wenn wir das sind, erfolgen daraus für uns zwei Konsequenzen. Die erste wird Paulus hier nicht nennen, aber ich glaube, sie ist wichtig. Ist die erste Konsequenz ist, das zu glauben, es anzunehmen und es sich zuzusprechen. Klingt banal, aber es ist fundamental für unsere christliche Ethik. Liebe Leute, ich glaube, diese Perspektive, was wir sind, kann zum einen ein Stück weit vernebelt sein in unserem Alltag, die wir lange im Glauben unterwegs sind. Wir verlieren es aus dem Blick. Zum anderen habe ich viele Christen vor Augen, wo ich mehr weiß und merke, Mensch, diese Personen kämpfen tatsächlich mit Minderwertigkeitsgefühlen. Wer bin ich als Christ? Man fühlt sich nicht gebraucht, man fühlt sich nicht wichtig. Vielleicht kämpft man ganz stark mit Sünde und man wird das Gefühl nicht los des Versagens, der Niederlagen, der Enttäuschung. Und diese Gefühle, dass ich werde nicht gebraucht, ich bin nicht wichtig, ich kämpfe mit Sünde, ich erlebe ständig Versagen, ich erlebe ständig Niederlagen, können zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Und viele Christen haben diese Gefühle. Und wenn es dir ähnlich geht, vielleicht erlebst du so eine Phase momentan, möchte ich dir die Worte des Paulus hier zusprechen. Du bist gewollt. Du bist Objekt seiner Hingabe. Du bist für ihn bestimmt. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und ich bin euch so dankbar für dieses Lied, was ihr gerade gesungen habt. Ich bin dein und du bist mein. Auch in Krisenzeiten das im Auge zu haben und zu sagen, ich weiß, wo ich hingehöre, ich bin gewollt. Das ist der Ausgangspunkt. Und wenn wir das vor Augen haben, erfolgt die zweite Konsequenz, die Paulus hier formuliert, das im und mit unserem Leben tatsächlich auch auszudrücken. Wir gehören zu ihm, wir haben eine Identität in ihm und das wollen wir ausleben. Wie wir das ausleben, das wird Paulus jetzt bis Vers 17 ausführen und er wird dabei zwei Schwerpunkte setzen. Und diese zwei Schwerpunkte möchte ich zum einen so überschreiben, dass ich mal gesagt habe, ziehe die richtigen Tugenden an. Und Paulus formuliert in den Versen ab Vers 12b bis Vers 14 folgendes. Darum, ja, weil ihr das seid, darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Acht Tugenden nennt Paulus hier. Wir können jetzt nicht, auch der Zeit halber, nicht jede Tugend jetzt detailliert durchgehen, aber ich habe mal drüber nachgedacht und ich glaube, diese acht Tugenden haben alle einen gemeinsamen Nenner. Ein wesentliches Element, was sie alle zusammenbindet. Nämlich das, es ist der Verzicht auf Selbstbehauptung und Machtausübung. Ich nehme mich nicht wichtig. Ich muss mich und mein Anliegen nicht durchdrücken. Ich muss nicht Macht ausüben über den Nächsten. Und das passt sehr gut zu dem, was Paulus in Vers 11 sagt. Eine christliche Gemeinschaft, die aus Menschen besteht, wo die Prämisse zählt, egal wo du herkommst, wer du bist, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Wenn das Gemeinde ist, dann hat Selbstverwirklichung in der Gemeinde nichts zu suchen. Wenn das Gemeinde ist, dann zählen diese Tugenden. Dann geht es darum, das Wesen Jesu anzunehmen und diesen Verzicht auf Selbstbehauptung und Machtausübung zu leben, wie es Christus tat. Und dieser Verzicht der Selbstbehauptung und Machtausübung, der wird hier, ich sag's mal, mit drei Vorzeichen im Prinzip beschrieben. Das eine habe ich so überschrieben, so formuliert, es bedeutet, den Nächsten zu sehen, ihn bei seiner Last unterstützen und sein Anliegen zu seinem Anliegen werden lassen. Paulus spricht hier von Mitgefühl, Freundlichkeit, Rücksichtnahme. Ich möchte euch mal einen kurzen Videoclip zeigen, der mich gestern zutiefst bewegt hat. Und ich glaube, dieser Videoclip drückt ganz toll aus, was Paulus hier meint, wenn er diese Tugenden aufführt. süß, oder? Meine Lieben, mir fallen hier drei Dinge bei diesem kurzen Videoclip auf. Zum einen, die Menschen, vor allem die Kinder, die haben mit diesem kleinen Jungen tatsächlich mitgelitten und mitgelebt. Nicht ausgebuht, nicht ausgepfiffen, nicht von der Bahn geholt, sondern mitgefiebert. Sie haben ihn ermutigt und sie haben mit ihm gemeinsam gefeiert, als er es tatsächlich geschafft hat. Und ich glaube, das ist sehr gut oder das impliziert das, was Paulus hier sagt. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Freundlichkeit. Und das, was wir hier in diesem Video kurz gesehen haben, glaube ich, können wir sehr gut auf unser geistliches Miteinander in der Gemeinde übertragen. Mitgefühl statt Härte, Anteilnahme statt Ignoranz, miteinander feiern und sich freuen statt ein Individualismus. Ihr gehört alle zu Gott. Verzichtet auf hier eine Machtausübung, auf Selbstansprüche durchzudrücken, sondern sieh den Nächsten mit seiner Last, unterstütze ihn dabei und lass seine Last zu deiner werden. Zweiten Beobachtung möchte ich hier formulieren, den anderen in seiner Eigenart und Fehlerhaftigkeit stehen lassen. Paulus hat hier die Begriffe oder die Tugenden der Geduld und der Nachsicht aufgebracht oder formuliert. Nachsicht ist ja wörtlich zu übersetzen mit ertragt einander. Es geht hier nicht darum, Dinge schön zu reden. Es geht ja darum, wenn Personen irgendwo scheinbare Fehler oder Unzulänglichkeiten haben, diese Unzulänglichkeiten den Personen irgendwie nicht ständig vorzuhalten, darauf rumzureiten, sie aufzubauschen, sondern sich gegenseitig zu ertragen. Liebe Leute, es gibt Leute, mit denen es uns wirklich schwerfällt, in der Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein. Vielleicht ist jemand dominant. Vielleicht ist jemand einfach sehr laut, vielleicht ist jemand unzuverlässig. Und dann zu sagen, ja, und ich ertrage diese Dinge. Ich werde sie dir nicht ständig vorhalten, ich werde sie entsprechend einordnen in deiner Biografie, in deiner Erziehung, in deinem Leben. Und ich werde sie dementsprechend auch relativieren. Und wir werden uns hier miteinander gegenseitig tragen, miteinander vorangehen. Wir wollen nachsichtig miteinander umgehen. Das Dritte, was Paulus formuliert, ist die Schuld des anderen nicht hochhalten. Vergebung. So wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr einander. Ich weiß, dass das Thema Vergebung gar nicht so einfach zu leben ist. Und ich weiß, dass es manchmal Fälle geben kann, wo jemanden zu vergeben tatsächlich sehr schwer ist. Wo wirklich eine seelsorgerliche Not da ist. Man hat sehr viel erlebt, es stehen Schmerzen im Raum und vielleicht möchte man auch tatsächlich vergeben, aber es geht nicht, weil so viel Leid damit einhergeht. Das müssen wir ernst nehmen. Da müssen wir miteinander unterwegs sein, Leute begleiten und nicht nur von außen etwas fordern. Da müssen wir wirklich miteinander reifen. Da müssen wir sensibel sein. Aber es gibt auch Situationen, wo wir nicht vergeben wollen oder können, weil unser Stolz getroffen ist. Du hast mir etwas angetan. Ich, der ich so viel in der Gemeinde bis jetzt getan habe. Und ich werde dein Versagen hochhalten, weil ich in meinem Stolz getroffen bin. Weil du hast ja mich verletzt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich war in einer Gemeinde unterwegs. Diese Gemeinde erlebte eine tiefe Krise, eine Spaltung stand im Raum. Zwei Gruppen haben sich gebildet und ich war im Vorraum, es war ein Gottesdienst. Und irgendwie haben sich eine Personengruppe neben mir sehr laut unterhalten. Ich wollte es gar nicht mithören, aber es ging nicht anders. Und ich hörte, dass sie eben über diese Krise gesprochen haben. Und da sagte eine Person in diesem Kreis in einer lauten Art und Weise, dass es fast alle gehört haben, diese Personen, die sich hier in dir vergangen haben, die sollten auf Knien zu dir geklettert kommen. Die dachte, wow. Vergebt einander, sagt hier Paulus, so wie Christus euch vergeben hat. Schuld nicht hochhalten, weil man stolz verletzt wurde, sondern bereitwillig Dinge bereinigen, weil wir selbst Vergebung erlebt haben. Und das ist ein ernster Aspekt. Liebe Leute, da wo wir als Gemeinde nicht bereit sind, uns gegenseitig zu vergeben, da wo wir vielleicht schuldbewusst hochhalten, weil irgendwo unser Stolz angesprochen wurde, da müssen wir ganz klipp und klar verstehen, dass wir damit dem Satan erlauben, einen Fuß in die Tür der Gemeinde zu setzen. Paulus drückt das zum Beispiel aus in 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 10 bis 11, und wo er sagt, Leute, bedenkt, welche Konsequenzen es hat, wenn ihr euch verweigert, Vergebung zu leben. Und er sagt in Kapitel 2, ab Vers 10 folgendes. Wenn ihr dem Betreffenden jetzt also vergebt, vergebe auch ich ihm. Ja, ich für meine Person kann sagen, weil ich mich Christus gegenüber verantwortlich weiß, habe ich ihm um euretwillen bereits vergeben, soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absicht ist, nämlich Zwietracht zu sehen, nämlich Beziehungen zu zerstören, nämlich Mauern zu bauen. Und Paulus sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann tappen wir dem Satan in die Falle. Vergebt einander, sagt Paulus, weil ihr eine Gemeinschaft von Gläubigen seid, die selber aus der Vergebung herauslebt. Drei Dinge in aller Kürze, die ich hier von diesem Tugendkatalog ableite. Was heißt das für uns? Im Homiletikunterricht in der Bibelschule trichten wir es den Schülern ein, konkrete Anwendungen zu formulieren. Wie kann ich das jetzt leben? Das ist hier ein bisschen schwierig, weil es Tugenden sind, keine Verhaltensweisen. Barmherzigkeit kann ich mir nicht antrainieren. Den Nächsten zu ertragen, Nachsicht zu üben, kann ich nicht leben, wenn ich mir nur oft genug sage, es ist nicht schlimm. Vergebung kann ich nicht leben, wenn ich Dinge einfach unter den Teppich kehre und nicht drüber nachdenke. Das sind keine Verhaltensweisen, die wir antrainieren können. Das sind Wesenszüge, von denen Paulus hier spricht. Das sind Tugenden, die aus dem Inneren eines christlichen Menschen erwachsen müssen, aus seinem Herzen. Und wer es vergleicht, mal diesen Tugendkatalog mit Galater 5, Vers 22, wo Paulus von der Frucht des Geistes spricht. Und ihr werdet merken, dass Freundlichkeit, Friede, Milde genauso bei der Frucht des Geistes angesprochen werden. Wenn es darum geht und du dir die Frage stellst, wie kann ich diese Tugenden leben, was bedeutet das für mich, dann stellt sich für dich die Frage, in welcher Beziehung lebst du zum Heiligen Geist. Weil aus ihm erwachsen diese Dinge. Wie ist es mit deiner Bibellese? Wie ist es mit der Gemeinschaft mit Gläubigen gemeinsam? Wie ist es in meiner Ehe und den Beziehungen an sich? Wie ist es mit meinem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber? Es ist nichts Mechanisches, was wir antrainieren. Es ist etwas, was uns der Herr schenken soll, muss. Merkt ihr, wie abhängig die Gemeinde von unserem Herrn ist? Er ist es, der uns auserwählt hat. Er ist es, der uns geliebt hat. Er ist es, der uns den neuen Menschen geschenkt hat. Und er ist es, der uns die Tugenden schenkt, dass wir als neue Menschen miteinander unterwegs sein können. Die Gemeinde ist mit Haut und Haaren an Christus gebunden. Wir können nichts antrainieren, wir können nichts irgendwie einfordern. Es sind Tugenden, von denen Paulus hier spricht. Und ich möchte einfach diesen Punkt damit abrunden und dir die Frage stellen, in welchem Verhältnis lebst du zum Heiligen Geist? Sind diese Früchte, die wir in Galater 5, 22 haben und hier zum Teil auch wiederfinden, sind sie da, werden sie von ihm bewirkt oder sträubst du dich dagegen? Lass mich noch ein paar Minuten in aller Kürze den nächsten Punkt miteinander bedenken. Paulus geht in seinem Gedankengang weiter. Wenn ihr das seid, was ihr seid, heißt es zum einen, die richtigen Tugenden anzuziehen und zum zweiten, sich von den richtigen Dingen bestimmen zu lassen. Als eine Gruppe von Menschen, die wir alle von Gott auserwählt sind, die wir alle Objekt seiner Hinwendung sind, die wir alle zu ihm gehören, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns von den richtigen Dingen prägen lassen. Das Erste, sagt Paulus, von den richtigen Dingen prägen lassen, das heißt, sich vom Frieden Jesu regieren lassen. Ein Friede, der von Jesus kommt und der in unseren Herzen regieren soll. Epheser Kapitel 2. Da spricht Paulus davon, dass er sagt, Christus ist unser Friede geworden. Und wenn Paulus in Epheser Kapitel 2 von Christus als dem Frieden spricht, dann gibt es zwei Richtungen. Die eine Richtung, Epheser Kapitel 2, Vers 14, ist die, dass Paulus sagt, er ist unser Friede. Wie? Indem er die Trennmauer zwischen Juden und Heiden abgebrochen hat. dem er Brücken gebaut hat, dem er alles niedergerissen hat, was entzweit. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist die nach oben, wo Paulus sagt, ja, wenn er hier eine Einheit geschaffen hat, Beziehungen aufgebaut hat, wird er dieses ganze neue Geschöpf, den ganzen neuen Menschen mit Gott versöhnen. Wenn wir von Jesus als dem Friedenstifter reden, sind es immer zwei Richtungen. Nach links und rechts und nach oben. Und dieser Friede, sagt Paulus, er soll in eurem Herzen regieren. Das Verb, was hier gebraucht wird von Paulus, ist interessant. Es kann übersetzt werden mit entscheiden oder bestimmen. Und es wurde in der damaligen Zeit für folgende Person gebraucht. Ein Schiedsrichter. Immer da, wo in einem Wettkampf eine Situation entstanden ist, die konfliktgeladen war, wo die Frage stand, wer hat recht, wer hat geschummelt, wer bekommt den Punkt, wer ist der Sieger, wer muss jetzt entscheiden, dann kam der Schiedsrichter und es ist der gleiche griechische Begriff, der hier für bestimmen oder entscheiden verwendet wird. Und damit ist also gemeint, immer dann, wenn du in eine Situation kommst, in einen Konfliktfall, wo du nicht weißt, was ist jetzt richtig, was ist falsch, welchen Weg, welche Aktion sollte jetzt folgen, dann lass den Frieden Jesu wie einen Schiedsrichter entscheiden und bestimmen, was zu tun ist. Ein Frieden bestimmen lassen, der immer Brücken baut. Ein Frieden bestimmen lassen, der immer Beziehungen baut. Ein Frieden bestimmen lassen, wo wir miteinander zu Gott hingeführt werden. Stehst du vor der Situation, vor einer Konfliktsituation, wo sich für dich die Frage stellt, soll ich jetzt meinem Bruder, meiner Schwester in der Gemeinde mal so richtig die Meinung sagen? In aller Klarheit und in richtig drastischen Worten. Und du in dieser Konfliktsituation stehst, dann lass den Frieden Gottes entscheiden, den Frieden Christi entscheiden. Einen Frieden, der Beziehungen baut und nicht zerstört. Sich vom Richtigen bestimmen lassen heißt, eine geistliche Atmosphäre aufbauen und in einer geistlichen Atmosphäre leben. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das sind Schmetterlinge, genauer gesagt sind das Landkärtchen. Diese Landkärtchen sind recht spannend. Das Besondere an diesen Schmetterlingen ist, dass von dieser Schmetterlingsart pro Jahr immer zwei Generationen heranwachsen. Die erste Generation schlüpft meistens so im Mai, April, Mai rum. Das heißt, ihre Zeit des Wachsens und des Entwickelns ist so im Winter rum. Und sie schlüpfen dann im April, Mai. Und dann die nächste Generation, die schlüpft dann im Herbst. Das heißt, diejenigen, die im April geschlüpft sind, die pflanzen sich recht schnell fort. Und dann kommt schon die nächste Generation, die dann im Herbst wiederum schlüpft. Und das Interessante ist, dass diejenigen Schmetterlinge, die im Frühjahr, also im April geschlüpft sind, die hellen Schmetterlinge sind. Und dass diejenigen, die im Herbst geschlüpft sind, die dunklen sind. Genetisch sind diese zwei Schmetterlinge komplett identisch. Diese verschiedenen Farben haben nichts damit zu tun, dass es einen genetischen Unterschied gibt. 1:1, exakt die gleiche Genetik. Der Unterschied hängt nur damit zusammen, in welcher Zeit man sich eben entwickelt hat. Warst du im Winter in deinem Häuschen als Schmetterling, sage ich mal, dann bist du eben die helle Variante. Warst du während des Sommers in deiner Entwicklungsphase, dann bist du die dunkle Variante im Herbst. Allein entscheidend, ob du hell oder dunkel wirst, war die Einstrahlung des Sonnenlichts. Je mehr oder je weniger Sonnenlicht einstrahlt, desto mehr oder weniger verändert dich das. Ich glaube, das ist ein gutes Bild. Unser Umfeld, in dem wir uns bewegen als Gemeinde, wirkt auf uns ein. Sie macht was mit uns, sie kann uns verändern. Und so bittet Paulus eben ganz eindrücklich darum, dass er sagt, Leute, ihr als Gemeinde, die ihr unterwegs seid, seid darauf bedacht, eine geistliche Gemeinschaft zu fördern, aufzubauen und in dieser geistlichen Gemeinschaft miteinander zu leben. Und er schreibt dann in den Versen ab Vers 15, 16 folgendes. 16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Was für ein tolles Umfeld wird hier beschrieben, in dem wir uns bewegen sollen. Das uns prägen soll, das uns dazu verleiten soll, miteinander zu wachsen. Das Wort Gottes in eurer Mitte wohnen zu lassen, ist der wörtliche Begriff. Und wohnen drückt Dauer aus. Wohnung drückt aus, nicht nur kurz zu Besuch kommen, sondern heimisch sein. Wohnen meint Schuhe ausziehen. Wohnen meint, hier bleibe ich länger. Wohnen meint, Wurzeln schlagen. Wohnen meint, sich zu entfalten. Wie geht das? Indem ihr einander unterrichtet, sagt Paulus. Indem ihr einander den Weg weist und hier miteinander geistliches Leben lebt. Weiter sagt er, singt Lieder. Singt Psalmen, singt geistgewirkte Lieder, ermutigt euch dafür gegenseitig in diesem Bereich und seid miteinander auf Gott ausgerichtet. Auch hier, diese geistliche Atmosphäre, die Paulus hier beschreibt, die kann nicht von außen herangetragen werden. Die werden wir nicht erleben, wenn unsere Gemeindeleitung beschließt, nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken die Leute nicht mehr oder den Leuten nicht mehr erlauben, über Autos, Termine oder andere Sachen zu sprechen. Wir werden diese geistliche Gemeinschaft nicht aufbauen können, von außen herantragen können, wenn die Gemeindeleitung vorschreibt, pro Gottesdienst müssen mindestens 10 Lieder gesungen werden. Auch das erwächst aus dem inneren Kern der Gemeinde. Auch das erwächst aus unserem inneren Wesen als gläubige Menschen. 3 Dinge sind dafür nötig. Das erste, es fängt bei jedem Einzelnen an. Die Bereitschaft, im Miteinander geistlich zu wachsen, sich mitzuteilen. Und ich bin dankbar für die Zeiten, wo wir uns hier vorne, Leute nach vorne kommen und austauschen können, sagen können, wie es einem geht, Anliegen weitergeben. Wenn ich den Wunsch habe, jeder Einzelne in der Gemeinde, wenn wir den Wunsch haben, geistlich zu wachsen, voranzukommen, zu lernen, unterwiesen zu werden, dann wird sich das in die Gemeinde hineintragen. Das Zweite, was nötig ist, ist die richtige Sicht von Gemeinde. Wir sind eben mehr als nur ein Verein, wir sind eine herausgerufene Schar von Menschen, die sich dadurch kennzeichnet, dass wir zu Gott gehören, von ihm gewollt sind. Und so wollen wir eben auch miteinander zu Gott hin wachsen. Das Dritte, was wirklich nötig ist, ist die Tatsache, dass wir die Tugenden, von denen Paulus vorher gesprochen hat, auch tatsächlich anziehen. Wie viel Streit und wie viel Kummer können Lieder in der Gemeinde bewirken? Paulus spricht hier davon, dass ein Miteinander singen von Psalmen und geistlichen Liedern die Gemeinde zusammenschweißt, auf Christus hinweist. Und ich muss leider sagen, oft habe ich das Gefühl, genau das Gegenteil wird in unseren Gemeinden gelebt bzw. bewirkt durch Lieder. Freundlich sein, gütig sein, milde sein, demütig sein. Wenn wir diese Tugenden leben, dann wird sich das auch auf unser Miteinander in unseren Anbetungszeiten auswirken. Sein Recht nicht durchdrücken wollen, sondern den anderen vielleicht auch mal ertragen können. In der Art und Weise, wie er singt, welche Position er beim Singen einnimmt und welche Lieder ihm wichtig sind. Ertragt einander, ganz praktisch. Auch in der Art und Weise, wie wir miteinander Anbetungsteile haben. Ich genieße die Momente. Und nach den Liedern, die ihr heute Morgen gesungen habt, würde ich fast sagen, Mensch, was für ein toller Gottesdienst. Welche tollen Zusagen werden uns hier vorgesungen, mit welchen tollen Zusagen oder Aussagen über Gott stimmen wir hier mit ein und sie berühren uns ganzheitlich. Singt Lieder, singt Psalmen, redet miteinander über das Wort Gottes, unterweist euch, leitet euch gegenseitig, habt eine geistliche Gemeinschaft, in der ihr lebt, weil ihr Menschen seid, die ihr allesamt zu Gott gehört. Also schafft euch diese Gemeinschaft, sagt Paulus. Lasst uns leben, was wir sind. Wir sind gewollt. Wir sind Objekt seiner Hingabe. Wir sind für ihn und seine Gegenwart bestimmt. Und das heißt für uns, Selbstverwirklichung hat in der Gemeinde keinen Raum. Das heißt, Tugenden anzuziehen durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, wo eben Selbstbehauptung und Machtausübung das nicht gelebt wird. Zu leben, was wir sind, bedeutet für uns, eine geistliche Gemeinschaft zu fördern und aufzubauen, wo wir miteinander unterwegs sind uns gegenseitig belehren und mit Liedern und Anbetung auf den Herrn immer wieder neu ausrichten. Amen.